So, hallo und herzlich willkommen zu Click and Rush und das jetzt also mit einem kleinen Staffeljubiläum, denn es steht die 30. Folge an in Staffel 2. Also so weit sind wir schon, wer hätte das denn wirklich gedacht, aber so ist es nun mal. Und ihr merkt es, Yogi macht das Intro, warum? Weil Uli mal wieder beruflich unterwegs ist, deshalb fällt die Folge also aus aufgrund von Protesten. Nein, natürlich nicht. Wir haben uns einen Gast geschnappt, beziehungsweise ich habe das getan, nämlich Chris McCarthy ist mal wieder unser Gast. Sehr beliebt, was ich immer höre, also diese Folgen sind somit die Fan-Favorites von 90plus.de und ja, quasi der dritte Beatle, oder wie viel waren die? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Den Gag habe ich vorher schon gebracht, der hat nicht gezündet, weil bei der ersten Aufnahme, die wir versucht haben, ich habe es trotzdem nochmal versucht, vielleicht fand es draußen jemand witzig. Chris, erstmal natürlich hallo und es freut mich, dass du so spontan zugesagt hast.
Ja, lieben gerne, also wenn der Trainer mich braucht, bin ich immer da und
ja, super.
Freue mich immer dabei zu sein.
Jetzt ist bloß die Frage, ob ich dich jetzt in die Abwehr stelle oder ob ich dich gleich angreifen lasse. Das ist die große Frage. Aber ich glaube, wir greifen gleich mal an, weil José Mourinho es nämlich auch wieder tut. Beste Überleitung ever. Er hat einen Vertrag unterschrieben oder ist ab nächster Saison dann Trainer bei der Roma, also bei der AS Rom, wie ich mir sagen habe lassen, in Italien. Und das kam schon ein bisschen überraschend, also zumindest für mich. Oder siehst du es anders? War das für dich so, dass du gesagt hast, ja, passt zusammen oder...
Nee, also für mich war es sehr überraschend. Für mich war es auch vor allem aus der Perspektive der Roma überraschend. Und das sagt eigentlich schon einiges über die letzten Jahre von Mourinho. Wenn Mourinho eines in den letzten Jahren bewiesen hat, dann, dass er sich überhaupt nicht verändert. Im Gegenteil, es bleibt alles gleich und der Fußball ist gleich geblieben, ist veraltet. Ja, seine kleinen verbalen Attacken gegen eigene Spieler, eigene Mannschaft, das ist auch gleich geblieben. Und ja, ich finde es aus Sicht der Roma so ein bisschen uninspirierend, muss ich sagen. Hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ein, in Anführungszeichen, größerer Club, also die Roma ist ja schon noch ein großer Name, jetzt wieder auf Mourinho stößt. Und daher ist es für mich schon recht überraschend. Für ihn ist es natürlich eine Chance, wieder seinen Namen ein bisschen sauber zu waschen. Aber ob er sie nutzt, bezweifle ich doch stark, muss ich sagen.
Ja, also ich habe mal, letztes Jahr habe ich schon mal gesagt, so eine Reportage angeschaut über ihn von Sky England, wo er einfach gesagt hat, so quasi, ihm geht's eigentlich darum, wieder in England Trainer zu sein. Das ist so das Land, wo er sich sieht, wo er gerne arbeitet, wo er auch die Clubs sieht und auch die Premier League liebt er. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich erwartet, er wird es eher wieder darauf anlegen. Auf der anderen Seite, wenn man dann mal schaut, wo ist er denn noch nicht verbrannt? Ja, gibt es jetzt nicht mehr so viele Teams? Dementsprechend war das irgendwo klar. Ich habe mir dann schon irgendwie gefragt, wo könnte es denn noch sein? Könnte mir schon irgendwie vorstellen, dass PSG irgendwann mal auf die Idee kommt, dass Juventus vielleicht irgendwann mal auf die Idee kommen, waren so Geschichten. Bayern hätte ich jetzt nicht ganz ausgeschlossen, wobei wahrscheinlich dann Uli Hoeneß persönlich mal wieder vorbeigeschaut hätte. Aber das sind so die Punkte, die ich habe mal einfach mir so im Kopf herumspinnen lassen. Real, man weiß, er hat mit Florentino Perez noch ein sehr gutes Verhältnis, was jetzt nicht unbedingt löblich ist in der momentanigen Phase. Glaube ich, gibt's nettere Zeitgenossen als den oder Leute, mit denen man sich lieber an den Tisch setzt als Florentino Perez. Aber trotzdem, ja, hätte ich mir vorstellen können, die Roma ist so für mich einer der langweiligsten Clubs, ehrlich gesagt, irgendwie so ein bisschen in Italien. Also wir haben die irgendwie nie großartig was gegeben. Paolo Fonseca, der ja zuvor da Trainer oder der Trainer ist und der ja wahrscheinlich gehen wird, sagen wir so. Das ist halt eine spannende Personalie, was aus dem jetzt wird, weil er soll ja bei Crystal Palace sehr angesehen sein und dort im hohen Kurs stehen. Er soll auch bei den Wolverhampton Wanderers im Gespräch sein. Dementsprechend, ja, bin ich gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Und ansonsten, ja, Mourinho in Italien, ich glaube, das passt auch besser zu seinem Fußballstil, der ja dann doch schon sehr taktisch geprägt ist, zurückhaltend, eher defensiv, eher so ein bisschen auf Verstand getrimmt. Ich glaube, das passt zu dieser italienischen Liga, die jetzt nicht so die allerdynamischste ist, was jetzt nicht unbedingt, muss man nicht negativ sehen, aber ich empfinde sie so, dass das eigentlich, glaube ich, ganz gut tut, den dort dann, das, ich glaube, es passt besser zu ihm, sagen wir mal so, als diese Premier League, wo einfach doch jede Woche Vollgas gefragt ist und man einfach mit dieser abwartenden Art jetzt nicht so erfolgreich war zuletzt, muss man ja klar sagen.
Ja, absolut. Also der defensivere Part hat Mourinho natürlich schon immer mehr gelegen. Aber das Problem ist halt auch, dass er es auf seine Mannschaften ja zwängt. Bei Tottenham hattest du eigentlich ziemlich gute Offensivwaffen, die auch erfolgreich waren unter ihm. Aber trotzdem hat er dann eher auf die Defensive gesetzt. Das ging nach hinten los. Da gab es auch einen netten Artikel bei The Athletic über über das Ende von Mourinho bei Tottenham. Und da stand auch drin, dass selbst ein Jahr nachdem Pochettino ging, haben sich die Spieler auf die Angriffsmuster von ihm noch verlassen, zurück darauf zurückgegriffen, haben regelrecht vergessen gegen Ende, was man mit dem Ball machen soll, weil der Fokus zu sehr auf die Arbeit gegen den Ball war. Also ja, dieser ganze Fußball, klar, ist auch irgendwo ein bisschen Klischee. In Italien ist ja trotzdem eine interessante Saison gewesen. Aber insgesamt ist natürlich doch ein Tick defensiver dort und da könnte er wahrscheinlich eher noch funktionieren mit seiner Art, ja.
Aber es ist sehr kurios, dass die das geschrieben haben. Sehr kurios, dass du das auch wieder sagst, weil wir haben mal so ein, Uli hat, glaube ich, so ein Buch, wo irgendwie so die Trainertypen drinstehen, was halt so die einzelnen Trainertypen auszeichnen. Und da hieß es halt wirklich, dass Mourinho halt gegen den Ball ein absolutes Genie ist und dann dieser Satz gefallen ist und ab der Mittellinie gehört der Ball euch, da mische ich mich nicht ein.
Ja.
Also was ja vielleicht sogar irgendwo auf den ersten Blick ganz romantisch klingt und vielleicht auch dem Spielern Vertrauen geben soll. Auf der anderen Seite, wenn man die Angriffsmuster mal gesehen hat, die ein Guardiola aufzeichnet, dann glaube ich, kommst du da über 70 Seiten nicht raus, die du da auswendig lernen musst. Also insofern ist das schon etwas, wo glaube ich, Mourinho einfach, ja, Uli sagt immer, hat den schönsten Satz mal gesagt, 2004 hängen geblieben ist.
Ja,
das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber vielleicht auch nicht ganz falsch. Deswegen kann man das schon irgendwo nachvollziehen. Also ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie es da wirklich dann weitergeht. Aber ja, eine sehr, sehr interessante Personalie. Mhm. Aber dann kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, weil dann sind wir nämlich schon da, was denn dann bei Tottenham als Nachfolger dann so präsentiert werden könnte. Ein Name, der jetzt durch die Medien gegeistert ist, ist Graham Potter, aktuell noch Trainer bei Brighton & Hove Albion. Und da würde mich wirklich sehr interessieren, was du davon hältst, von dieser Idee. Weil ich meine, Brendan Rodgers hat bereits abgesagt, das wissen wir. Julian Nagelsmann, dafür ist Tottenham wahrscheinlich ein wenig zu klein, haben wir mitbekommen. Der hat bei den Bayern zugesagt. Dementsprechend immer wieder jetzt Leute, die sagen, nee, sie machen es nicht, sie können es sich nicht vorstellen. Allegri geistert mal immer wieder rum, haben wir gelesen und so weiter, alles Mögliche. Aber der soll jetzt ein heißer Name sein. Wie findest du das, würde das passen?
Ja und nein. Also rein fußballerisch und rein entwicklungstechnisch wäre es, glaube ich, für Tottenham wirklich eine sehr attraktive Lösung. Wir alle, also sagen wir es mal so, diejenigen, die nicht nur auf die Tabelle schauen in der Premier League, wissen, was für einen fantastischen Fußball Brighton spielt in dieser Saison. Wenn man sich da mal diese XG-Diskrepanz anschaut, was da an Chancen liegen gelassen wurde. Also eigentlich müsste Brighton im oberen Drittel mitspielen, stattdessen weiter unten. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls spielt Brighton einen hervorragenden Fußball, einen sehr attraktiven Fußball. Jeder Spieler weiß richtig, wo er hin muss, was seine Aufgabe ist. Und ja, dieser Zeitpunkt erinnert ja schon so ein bisschen an die Pochettino-Verpflichtung damals, als Pochettino mit Southampton gute Arbeit leistete und dann den großen Schritt zu Tottenham machte. An sich würde Potter daher auch passen. Nur meine Befürchtung ist eben, ob Tottenham aktuell zu Potter passt, im Sinne von, man hat mit Mourinho versucht, ein Pflaster über einen alternden und verbrauchten Kader drüber zu kleben und da irgendwie versucht zu erzwingen, in die Elite aufzusteigen. Und das schlug fehl, weil die Transferpolitik einfach sehr suspekt war in den letzten Jahren. Und jetzt soll Potter kommen. Also sagen wir es mal so, wenn Potter kommt, dann musst du aber auch wirklich kommunizieren, dass du hier etwas aufbauen willst, dass du ein paar junge Spieler holst, dass du so einen kleinen Umbruch einleitest und die Mannschaft irgendwie wieder entwickeln willst, wie damals unter Pochettino. Wenn Potter dagegen Tottenham direkt wieder in die Champions League führen soll in der nächsten Saison, dann ist es für mich die falsche Verpflichtung.
Ja, das glaube ich auch. Also erstmal hast du mir meinen Punkt geklaut, vielen Dank, weil diesen Pochettino-Punkt wollte ich auch setzen, du hast komplett recht. Ja, es ist echt richtig, dass, also ich glaube, das ist eine Abkehr von dem, was wir jetzt gesehen haben. Ja. Mourinho ist gekommen als Gewinner und er ist gekommen, um zu gewinnen. Ja. Problem ist, er hat nicht gewonnen. Ja, das glaube ich ganz kurz zusammengefasst. Und genau das ist eben die Geschichte gewesen, dass du eben gesagt hast, wir holen mal jemanden, der halt wirklich einen Namen hat, der wirklich jetzt aus dieser Mannschaft, die hat dazu das Gefühl, die goldene Generation zu haben, die wollten sie nochmal richtig schön ausquetschen. Ja. So, und deshalb, das war, sollte Mourinho bringen. Hat er nicht gebracht. Und jetzt ist die große Frage, was passiert jetzt in der Folge? Deswegen ist es vielleicht, glaube ich, die Abkehr dazu. Dann weißt du jetzt, dass du einfach die großen Trainer nicht angehen kannst, weil es einfach, ja, die werden dir nicht zusagen. Und das ist natürlich das große Problem, finanziell vielleicht nicht unbedingt Big Six zu sein, ja, momentan. Weil du hast, das ist das, also wir haben es ja immer, ich habe es immer wieder gesagt und du, keiner weiß es wahrscheinlich besser als du. Wenn man sich überlegt, was Arsenal für Probleme hatte nach einem Stadionbau, nach einem Projekt, das eine Milliarde kostet, dann ist es, dass du selbst übrigens bezahlen musst, ja nochmal, das zahlt dann nicht wie in Deutschland die Hälfte der Staat oder so, sondern das musst du selbst aufbringen. Arsène Wenger hat mal gesagt, wir mussten pro Jahr 30 Millionen Transferüberschuss erwirtschaften, um dieses Stadion abbezahlen zu können. Das hat er aber erst dann gesagt, als das Stadion abbezahlt war, weil er wusste, dass er natürlich in einer schlechten Verhandlungsposition ist. Ja. Jetzt weiß das jeder, was Tottenham eigentlich machen muss. Genau. Die haben eigentlich kaum Geld und müssen trotzdem ausgeben, um diesen Kader zu verändern. Deswegen die Idee zu haben, Tottenham stand dafür in den letzten Jahren, Dele Alli, Harry Kane zum Beispiel oder auch ein Son, Stars selbst zu machen. Mhm. Ja, das war eigentlich immer Arsenals großes Credo, aber wenn man ehrlich ist, in den letzten Jahren hat Tottenham es weit besser gemacht. Mhm. Und dass daraus dann jetzt einfach zu sagen, okay, dann machen wir jetzt eine Tugend wieder draus, wir holen jetzt jemanden wie Potter, der das wirklich tun kann, der vielleicht auch dem einen oder anderen etwas älteren Spieler nochmal was drauf schafft, kann funktionieren. Und allein schon mal, ich glaube, wenn man sich jetzt mal überlegt, der Kader von Brighton ist klassisch schlechter als der von Tottenham, stell da aber zum Beispiel mal einen Harry Kane rein, dann wären die wahrscheinlich Siebter mit dem, wie sie momentan spielen, und dann diese Chancenverwertung von Harry Kane. Ja, genau. Und dann diese Chancenverwertung von Harry Kane. Das heißt, der kann aus Teams etwas machen. Die Anlage ist super. Ich habe damals zum Beispiel ein Spiel gegen Manchester gemacht, eins der ersten dieser Saison. Mhm. Da haben die an die Wand gespielt. Hatten, glaube ich, 5 Pfostenschüsse oder sowas. Genau. Und haben trotzdem noch verloren. Und das hat das große Problem, dass du wirklich das Gefühl hast bei denen, das ist einfach halt sehr nett gemeint und sehr romantisch und so. Aber irgendwie kriegen sie es halt nicht auf die Straße und wie du es eben sagst, ja, diese Expected Goals. Das, wenn man mal ganz ehrlich dann sich vorstellen würde, wenn Potter das wirklich hinkriegen würde, diese Mannschaft so auszunutzen, wie sie eigentlich ausgenutzt werden müsste, glaube ich, könnte schon was werden. Mhm. Wenn man hört, wie Bielsa über ihn spricht, ja, einer der besten englischen Coaches, der sehr beeindruckend ist, wie er eben die Mannschaft strukturiert, jeder weiß, was er zu tun hat. Auch Pep Guardiola, der gesagt hat, das ist der beste englische Coach momentan. Dann kann es theoretisch schon funktionieren, wie du eben gesagt hast. Also ich stelle es mir, also ich sag mal so, das ist ein sehr intelligenter Kerl, ja, sehr progressiver Typ, sehr unkonventionell. Der hat in Östersund die Spieler sogar Theaterstücke aufführen lassen, Songs aufnehmen lassen, einfach nur so ein bisschen aus dieser Bubble rauszukommen und so den Verstand neu zu schärfen. Bachelor in Sozialwissenschaften, Master in sozialer Intelligenz, super intelligenter Kerl, auch auf Pressekonferenzen. Ich höre ihm einfach gern zu. Mhm. Ist echt ein cooler Typ, der im richtigen Moment das Richtige sagt und im richtigen Moment auch gar nichts sagt. Genau. Und das ist einfach echt so ein cooler Typ. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der irgendwann bei einem großen Club landet. Ich würde es mir echt wünschen. Wenn man es dann mal draufblickt, ja, Östersunds, dann Brighton, dann Tottenham, was ist dann der nächste Schritt? Das ist ja echt so, als wenn du bei FIFA irgendwo anfängst, irgendwo, und du arbeitest dich hoch. Absoluter Traumwerdegang. Und ich würde es ihm gönnen, dass er diese Chance bekommt. Ich weiß halt nicht, ob Tottenham wirklich, sagen wir mal so, die Eier hat, das wirklich dann zu tun. Das weiß ich nicht genau. Aber ich würde es gerne sehen. Mich würde es echt interessieren.
Ja, absolut, absolut. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, falls Tottenham das tun sollte, ist ja für mich eine super Verpflichtung, denn um das auch mal klarzustellen, ich glaube nicht, dass Tottenham gerade wieder auf dem Sprungbrett steht, wieder ganz oben anzugreifen, wie es vor ein paar Jahren war. Dazu muss zu viel noch im Kader passieren. Dazu haben die Transfers der letzten Jahre einfach nicht gezündet. Ich meine jetzt gar nicht mal zu dieser Saison. Ein Reguillon, ein Ndombele im Jahr davor, ein Heuberg, die passen alle gut rein. Aber die Jahre davor, da wurde etwas gepennt. Da wurden Fehlinvestitionen getätigt, für teures Geld auch. Ein Davinson Sanchez ist nicht gezündet, etc. Also wenn du das jetzt machst, dann musst du aber auch sehr, sehr fair mit Potter umgehen. Du musst eine Transferstrategie haben, die es darauf anlegt, junges, entwicklungsfähiges Potenzial und Talent an Land zu ziehen und dann Potter die Zeit geben, das jahrelang aufzubauen, die Geduld haben. Und da bin ich eben nicht so sicher, ob Levy auch diese Geduld hat. Denn ich glaube, nach dem Stadionbau, nachdem er auch im Champions-League-Finale mal schnuppern durfte, ich glaube, er will jetzt Erfolg. Nur ob das realisierbar ist, ist eine andere Frage.
Ja, die Frage ist dann auch, ob natürlich dann nicht sogar wirklich, also stell dir mal vor, nach Mourinho kommt Graham Potter. Ob dann nicht Harry Kane sogar wirklich einen Grund hat zu gehen.
Richtig.
Weil ich meine, ob der dann nicht sagt, du, dann nutze ich das einfach mal, weil ich habe jetzt keinen Bock da neu aufzubauen. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich wirklich zeigen will, kann schon sein, dass du dann wirklich sagst, okay, dann, Und ich glaube, davor hat natürlich Libby auch ein bisschen Angst. Absolut. Dass er eben diese, also du bist jetzt von der goldenen Generation auf eine silbere downgegradet worden, aber du hast natürlich das Gefühl, nah an Gold wieder dran zu sein. Ja. Und das, glaube ich, ist vielleicht musst du manchmal auf Bronze zurückgehen, um dann irgendwie den Sprung wieder zu machen.
Genau.
Das ist halt die große Frage, ob er sich das wirklich traut und ob er wirklich auch so. Aber die Frage ist natürlich auf der anderen Seite, das ist dann auch die Anschlussfrage an dich gleich, weil das muss ich wirklich wahrscheinlich offen lassen. Wer ist denn ein besserer Kandidat momentan und wer würde es denn machen? Das ist halt die große Frage, weil du hast so Brendan Rodgers, ja, ich würde es dem gönnen, mal wieder ein Big Six Team, aber ich glaube, der weiß ganz genau, da warte ich lieber ab, weil Leicester ist momentan besser als Tottenham. Ja. Und warum sollte ich? Das kann ich in ein paar Jahren immer noch machen und vielleicht kommt dann sogar Manchester United oder
Ja.
Liverpool wieder nach Jürgen Klopp oder keine Ahnung was. Oder Arsenal, ja. Theoretisch, die jetzt dann nicht besser sind, aber ja, vielleicht kommt dann irgendwas anderes. Das heißt, der hat es ja jetzt auch nicht nötig. Dementsprechend bin ich da einfach mal gespannt. Wer ist denn so ein Kandidat, wo du sagen würdest, der wäre auf der Stelle besser?
Das ist eine super Frage. Also ich persönlich, ich habe ja meinen Punkt klar gemacht, wie es bei Tottenham meiner Meinung nach weitergehen müsste. Da wäre er für mich der ideale Kandidat. Das hängt jetzt, wie gesagt, davon ab, was Levy denkt, wo er hin will. Und da müsste ich jetzt schon nochmal ordentlich überlegen, welcher prestigeträchtige Name denn auf dem Markt ist, der auch wirklich Lust hat auf diese Aufgabe. Ich glaube, da ist die Auswahl begrenzt.
Ja, eben. Also ich meine, so ein Allegri, ja, aber der spricht kein Englisch.
Ja.
Ja, also das ist schon schwierig. Ich weiß nicht, ob man das dann machen will. Es gibt ja so Gerüchte, dass Zidane vielleicht irgendwann mal weg sein soll bei Real, aber das kann ich mir ja auch nicht vorstellen, dass der es dann irgendwie macht oder so.
Nee.
Das sind ja Namen, die dann jetzt nicht unbedingt Tottenham, glaube ich, gleich, die wahrscheinlich nicht mal wissen, wo sie wenn sie in Heathrow landen würden, wo sie hin müssten.
Richtig,
Also
ja.
insofern, also das ist jetzt auch, ja, nach einem großen Stadion aushalten ist in London auch nicht so einfach. Gibt es ein paar mehrere. Also insofern ist es halt, ist es schon das Ding, dass ich jetzt nicht unbedingt wüsste, wer es machen sollte. Deswegen, ich glaube, dass man irgendwann mal zum Schluss kommen muss, dass man eben sagt, okay, man darf eben, es hilft einfach nichts, wenn du sagst, ja, ich warte so lange, bis ich ein Model daten kann, wenn du halt das nicht hast, ja. Es bringt nicht. Und ich glaube, dass du in dieser Situation einfach sagen müsstest, komm, wir machen es einfach. Ich glaube, wir geben jetzt zum Jungen mal die Chance, weil ich glaube, Potter hätte es drauf.
Ja, auf jeden
Wenn du
Fall.
den so siehst und wie der arbeitet, wenn du dem das Vertrauen gibst, das ist ein cooler Typ.
Ja, auf jeden Fall.
Und vor allem muss man auch sagen, einer der wenigen Engländer, die überhaupt hat wirklich momentan Potenzial irgendwie ausstrahlen.
Richtig, absolut. Mir fällt noch ein Rangnick wäre vielleicht eine interessante Option, da er auch jemand ist, der
Stimmt, ja.
nicht unbedingt mit den größten Namen arbeiten muss. Aber ob er darauf Lust hat, ist auch eine andere Frage. Ich weiß es nicht. Aber er scheint so auch der Typ zu sein, der sich gerne solchen Herausforderungen stellt, wenn man da jetzt auch an die Geschichte mit Schalke denkt, wo er durchaus Interesse bei ihm war. Aber ja, ansonsten ist es relativ dünn, würde ich sagen.
Ja, der ja auch in England studiert hat, also hervorragendes Englisch spricht, der auch immer gesagt hat, er wollte, ich glaube, der wäre vor ein paar Jahren mal bei West Brom fast gelandet,
Ja,
glaube ich.
genau.
Ich glaube, West Brom war es.
Ja.
Also, das kann ich mir schon auch vorstellen. Und dann gibt es natürlich so, dann gibt es natürlich wieder, da haben wir letztens, Uli und ich schon mal drüber gesprochen, einfach so ein paar Namen reingeworfen. Mein Jürgen Klinsmann ist da immer irgendwie im Gespräch, ja. Egal wie verbrannt der ist oder wie. Ja, aber Tottenham und Klinsmann ist einfach immer eine Geschichte, die wird irgendwann mal, bin ich mir ziemlich sicher, und wenn er bloß Berater wird oder sowas, aber
Ja.
irgendwas kommt, also ich habe das irgendwie im Gefühl, irgendwas kommt da nochmal.
Der Diver,
Ich glaube, der ist da, das kann schon gut sein, ja, genau. Mal schauen, ob dann Tottenham auch in der Tabelle divet. Mega Gag. Ja, okay. Aber dann haben wir das Thema auch abgehakt. Ich glaube, das war schon, ja, ist wirklich interessant. Ich hoffe wirklich, dass der nochmal eine Chance bekommt bei einem großen Verein, weil das wäre ihm zu wünschen. Cooler Typ. Und dann sind wir natürlich auch schon bei dem Thema, das packt man jetzt nämlich schon mal in die Mitte rein, das Thema der Woche quasi, nämlich die Proteste Liverpool, Manchester United. Also Wahnsinn, ich kann es nur kurz wiedergeben, wie es bei mir gelaufen ist. Mit einem Kollege geschrieben, hey, was ist denn da bei Manchester los? Und ich dachte, hä? Und bin einfach ins Auto gestiegen, bin losgefahren, weil ich hätte es für Sky zusammenfassen müssen, das Spiel. Und als er dann ankam, standen schon alle irgendwie rum und haben irgendwie so in Kaffeelaune. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn denen los? Was ist denn hier los? Ja, das Spiel wird wahrscheinlich abgesagt. Oh, okay, krass. Und dann sitzt du da und wartest einfach halt mal eine Stunde drauf, ob du dann eine Zusammenfassung machen darfst oder nicht. Total krank eigentlich. Und dann siehst du halt diese Bilder da ständig einlaufen. Komplett wahnsinnig. Chris, natürlich erstens, wie hast du es wahrgenommen? Erstmal vielleicht ist das natürlich die Anfangsfrage.
Ja, also ähnlich wie du, so ein bisschen verdutzt. Ich habe ehrlich gesagt so Punkt 17:30 den Fernseher angemacht. Dann habe ich schon gemerkt, es stimmt was nicht. Direkt auf Twitter geschaut und ja, dann hat man es ja direkt diesen Schwall an Informationen, Videos, Bildern mitbekommen. Und ja, es war schon eine heftige Sache. Also das ist ja das erste Mal in der Geschichte der Premier League gewesen, dass ein Fanprotest einen Anpfiff verhindert. Und da sieht man aber auch, in welchen Zeiten wir gerade sind, was die Super League auch ausgelöst hat, obwohl sie gescheitert ist. Und ja, ich glaube, wir werden ja gleich früher darauf eingehen, ob es richtig war, ob es falsch war. Jedenfalls war es natürlich ziemlich krass, dass die Fans natürlich auch noch ins Stadion eindringen konnten. War natürlich auch weniger Sicherheitspersonal da, denke ich mal, weil es ein Geisterspiel war. Und dann geriet das Ganze natürlich aus dem Ruder. Unschön war natürlich, dass Polizisten verletzt wurden, dass Sachen zerstört wurden, Gegenstände zerstört wurden. Und das war natürlich unnötig.
Ja, also absolut und glaube ich sind wir auch schon wirklich beim Kern der Sache. Also ich meine, dass du protestierst, wir können ja gerne noch über die Gründe sprechen, aber ich meine, erstmal so, dass du protestierst, ist ja dein gutes Recht. Es sollte in jeder Demokratie wirklich auch gestattet sein, zu demonstrieren. Und wenn du da Plakate hinhältst und wenn die sogar vielleicht noch mit einem witzigen, gewitzten Spruch sind und vielleicht auch mit einer klaren Botschaft sind, dann sagt jeder, oh krass, die haben echt recht. Es gab ja nicht wenige, die am Anfang dann getwittert haben, hey, liebe Arsenal-Fans, hey, liebe Liverpool-Fans, so wird das gemacht, ja? So quasi, hey, schau mal hier, hier hat jemand wirklich nicht nur einfach im Internet kurz mal dreimal in die Tasten gehauen, sondern hat wirklich jemand was dazu gedacht, so. Und das ist eigentlich ein guter Ansatz. Und dass die da stehen, finde ich jetzt auch gar nicht schlecht, aber dass du dann natürlich ein Stadion stürmst, dass du, weil einer hat doch die Eckfahne geklaut, dass du irgendwelche Leute verletzt, dass du Sachen kaputt machst, dass du in die, dass du in die Kabine eindringst, ja, dass du überhaupt in den Innenraum eindringst. Wieso, weshalb, sei jetzt mal dahingestellt, das wird mit Sicherheit noch aufgeklärt, ob da wirklich dann einfach jemand gesagt hat, kommt rein oder ob die überstürmt worden sind oder das ist dann noch eine andere Geschichte, aber also erstens mal, dass es möglich ist, ja, aber B, dass du es dann auch durchziehst, weil, und dann sind wir eben beim Punkt, den man ja wirklich sagen muss. Jetzt stellen wir uns mal vor, Chris, du und ich, wir sind seit 3 Jahren verheiratet miteinander, ja. Und ich habe Recht in einer Sache, aber ich brüll dich einfach an und beschimpfe dich. Dann ist egal, was ich sage und ob ich 15 Mal Recht habe, die Form schlägt einfach dann den Inhalt. Du bist einfach dann total diskreditiert und du wirst sagen, Alter, selbst wenn du Recht hast, so nicht. Ja, natürlich super, super Beispiel, weil genau so wird es nie kommen, aber natürlich ist es so. Die Typen konnten in dem Moment, wo sie sich so verhalten haben, mit dieser Form ist alles diskreditiert, weil jeder hat nur noch darüber gesprochen, was waren denn das für Vollidioten? Und das ist genau der Punkt. Die Botschaft, dass da irgendjemand ein Plakat hochhielt mit 50 plus 1, ja, was ja wirklich mal in England bahnbrechend ist, dass jemand über sowas nachdenkt, das ist ja komplett untergegangen, sondern es hieß ja nur noch die Chaoten. Und dann wird natürlich auch drauf geschaut, wer stand denn da? Das waren 14-Jährige. Die wussten gar nicht, wann die Glaciers übernommen haben, was damals passiert ist. Das hatten die ja gar nicht. Das ist einfach nur so gewesen, dass wahrscheinlich irgendeiner mitbekommen hat, hey, da sind 20 Leute, die demonstrieren. Ah, cool, da können wir Ärger machen, da kommen wir auch. Und dann stehen da halt plötzlich ein Mob von keine Ahnung wie vielen Leuten. Und das ist ja eh ein Lunchmob, glaube ich, hat Jamie Carragher gesagt. Das ist einfach zu krass dann. Und dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn deine Argumente nicht angenommen werden. Weil, wie gesagt, geh mal zu deinem Chef und sag, ich will gern mehr Geld. Du kannst 100-mal unterbezahlt sein und du kannst 100-mal Recht haben. Es kann 100-mal in deinem Vertrag stehen. Wenn du den beschimpfst und wenn du dem sein Büro kaputt trittst, dann wird der nicht sagen, oh, da hast du aber recht. Super. Ja, finde ich jetzt auch. Dann bist du raus. Ganz einfach. Da sagt, also ganz ehrlich, ich will gar nichts mehr von dir. Und das ist halt eben genau der Punkt. Und deswegen, egal wie, was, wo, ja, wir können über die Gründe gleich noch sprechen, was da falsch gelaufen ist, werden wir ja gleich tun. Aber allein das ist natürlich schon mal absolut, das ist nicht kreditwürdig, egal wie, wann, wo.
Das ist absolut richtig. Also die Art und Weise, die ging überhaupt nicht. Das war unnötig. Es ist auch irgendwie schade, weil es eine gute Gelegenheit war, nicht nur für den Club selbst, sondern für den gesamten englischen Fußball ein gutes Zeichen zu setzen, wie du es gerade gesagt hast, mit 50 plus 1 und Co. Ich denke, für Manchester United selbst hat es trotz der Umstände ein gewisses Signal gesendet, auch wenn es nicht sehr glücklich war, wie es passiert ist. Wenn man sich dann noch Gary Neville und Roy Keane im Fernsehen anhört, die ja die Proteste selbst natürlich für richtig hielten. Natürlich auch nicht die Art und Weise, klar. Aber die Proteste selbst, da werden wir auch gleich zu kommen, sind absolut verständlich und berechtigt irgendwo. Und es sind natürlich auch einfach Fans, die wütend geworden sind, die mit der Vereinsführung unzufrieden sind, was alles richtig ist. Ja, die Art und Weise macht es dann wieder ein bisschen kaputt. Ich glaube aber trotzdem, dass du damit ein bisschen einen gewissen Druck auf die Glazers ausüben kannst. Auf der anderen Seite wird es dem wahrscheinlich egal sein. Du machst deinen Profit, die Leute werden weiterhin Merchandise kaufen, werden weiterhin Tickets kaufen, gerade die im Ausland, wo der Markt natürlich enorm groß ist. Von daher, ja, bleibt abzuwarten, welche Wirkung das wirklich für den Club selbst hat. Aber, wie du gerade gesagt hast, klar, für den englischen Fußball selbst hast du da eine kleine Chance verpasst, weil es doch sehr negativ wahrgenommen wurde. Und wenn jetzt alle Vereine mit Besitzern so friedlich protestieren würden in der nächsten Zeit, könntest du vielleicht gemeinsam da ein bisschen mehr erreichen. So musst du jetzt irgendwie versuchen, dein Image wieder ein bisschen aufzusäubern.
Ja, genau. Das ist halt eben der Punkt. Ja, genau. Das ist halt echt das. Ich meine, dass diese Glaciers natürlich umstritten sind, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ich habe damals mit Raphael Honigstein für eine Arbeit mal gesprochen. Das ging ja beim Kauf schon los. Also du kaufst diesen Club für, ich glaube, 1 Milliarde ungefähr. Und lässt den Club dafür Schulden aufnehmen, quasi, dass du den Verein
Ja.
kaufst. Also du hast quasi den kompletten Kaufbetrag auf den Verein abgewälzt. Über irgend so ein Konstrukt, über irgendeine GmbH oder irgendwas, wie auch immer, aber auf jeden Fall, du hast das getan. Einen Kredit aufgenommen, dass quasi die Glaciers den Verein kaufen können. Das heißt, also, das musst du mal überlegen. Das wäre so, als wenn ich jetzt sagen würde, ich kaufe mir Sky und bezahle dafür nichts, sondern Sky bezahlt. Das ist ja komplett wahnsinnig. Ja, es ist komplett irre, aber da geht's ja schon mal los. Und dass dann natürlich diese Milliarde oder wie viel es dann immer auch war, dem Club fehlt, ist ja wohl klar. Und da ging es natürlich los, dass die natürlich im Endeffekt, das ist halt das, was die Fans sehen oder was natürlich, die Entwicklung ist natürlich zu sehen. Das hat ja auch Peter Schmeichel hat das im Interview gesagt. Als er damals da war, hatten sie das schönste Stadion, die schönste Trainingszentrum, die besten Spieler. Sie waren immer Minimum Champions League. Hier sind sie ja jetzt wahrscheinlich wieder, deswegen ist halt jetzt auch der Zeitpunkt jetzt nicht gerade der allerrichtigste. Aber und dann plötzlich warst du halt weg vom Fenster jetzt und hast eher Geld rausgezogen, hast es eher als Cash-Cow genommen als sonst irgendetwas. Und das ist natürlich der Punkt, das kann ich natürlich schon nachvollziehen, dass du natürlich da sagst, boah, so geht es nicht weiter. Aber ja, dann sind wir eben wieder bei der Form. So geht's eben nicht. Und auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dieses Super League-Konstrukt. Da sind natürlich alle beteiligt gewesen, ja. Und auch irgendwie, weil in Deutschland dann hieß, da sieht man mal wieder ihr, die Engländer mit ihren Besitzern. Erstmal, das ist ja der Punkt, den ihr wisst, aber in England hat jeder Club einen Besitzer. In der ersten, in der zweiten, in der dritten, in der vierten Liga. Ich habe mal mit einem aus dem Board von Portsmouth gesprochen, als die in die dritte Liga aufgestiegen sind, hat er gesagt, ganz ehrlich, wir mussten uns sofort einen Besitzer holen. Ich glaube, Mike Eisner wurde es dann ja, der jetzt irgendwie bei Disney, glaube ich, irgendwie drinsteckt. Der gesagt hat, ey, wir mussten einen holen, weil wir konnten uns nicht mal die Gehälter der dritten Liga leisten. Weil es nicht geht. Einfach über eine Vereinsstruktur das hinzubekommen. Das ist einfach ein ökonomisch anderes Prinzip in England. Da ist alles privat finanziert. Das wissen viele Leute nicht. Aber so ist es eben in England. Das heißt, jeder Club hat einen Besitzer. Wenn man dann mal rechnet, wie viele Besitzer machen denn wirklich gute Dinge und wie viele Besitzer sind Idioten, dann kriegst du wahrscheinlich, sind 10% Idioten und der Rest sind einfach absolut ehrenwerte Personen, die einfach etwas Gutes tun wollen. Ja, nehmen wir mal Norwich. Das sind einfach nur, Delia Smith ist einfach eine TV-Köchin, die natürlich Geld hat, aber nicht Richie Rich reich ist. Und die sagt trotzdem, ich will diesen Verein einfach, und die macht Schulden des Vereins zu ihren Schulden. Das ist absolut ehrenwert, ja. Und die versucht dann den Verein wieder hochzupeppen und macht das. Und das ist eigentlich Wahnsinn, ja. Und zum Beispiel auch bei Tony Bloom, der von Brighton. Das ist einfach ein Pokerspieler, der einfach sagt, hey, ich habe eine Milliarde gemacht mit irgendwelchen Geschäften. Ich will das irgendwie wieder zurückgeben. Ich mag Fußball, ich kaufe den Verein. Und das ist ja das Ding. In dieser Corona-Krise hat keiner irgendwie mal gesagt, hey Mann, hätten wir doch bloß Besitzer, dann wären diese Schulden nicht auf den Verein abgewälzt, sondern wären die privatisiert, nämlich die wären das Problem der Glaciers. So ist es ja. Ja, die haben jetzt in der Corona-Krise auch für diesen Verein gebürgt, geblutet, muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, das ist nicht alles immer nur einseitig. Wenn da irgendwie Proteste sind, dann sagt man die scheiß Besitzer. Und ansonsten, also das ist einfach ein Konstrukt, das wir uns nicht vorstellen können. Und deswegen ist das, finde ich, schon mal unfair. Ja, dass man natürlich, dass die Glaciers schwarze Schafe sind, darüber brauchen wir nicht
Ja,
diskutieren.
genau.
Also das ist ich will jetzt nicht die Glaciers in Schutz nehmen, aber ich will das Besitzertum einfach mal in Schutz nehmen. Weil nicht, wenn wir mal drauf schauen, wie viel gesellschaftlich geführte Vereine gibt's denn, ja, die wirklich Vereinsstruktur haben in Deutschland, die aber auch Scheiße bauen. HSV, Schalke, da können wir doch drüber diskutieren, wie viel, da ist vielleicht der Prozentsatz genauso hoch von irgendwelchen Kultclubs oder irgendwelchen Traditionsvereinen, die auch Scheiße bauen, weil einfach einer da sitzt und sagt, och, ich stell mir das mal so vor, ist ja eh nicht mein Geld und wenn nicht, dann schmeißen die mich halt raus, ciao. Aber eine Delia Smith zum Beispiel, die wird den Teufel tun, diesen Verein runterzuwirtschaften, weil es ist ihr Verein. Ganz einfach, es ist ihr Eigentum. Deswegen gibt es da Pro und Kontras, die man nennen kann und die man auch nennen muss, dass die Glaciers natürlich Geld rausziehen und natürlich Gewinn machen wollen und so weiter und auch die Super League Gewinn machen wollen. Da muss man aber sich auch mal reinversetzen in diese Typen. Nicht, dass ich jetzt die in Schutz nehmen will, aber das sind Typen, die kommen aus Amerika. Die wissen nicht mal, was der Unterschied zwischen Fußball und Football ist. Das wissen die wahrscheinlich nicht. Und dann kommen die daher und sagen, ja, ist ein Investment, cool. So, und wenn dann natürlich irgendjemand sagt, wollt ihr nicht einfach sowas machen wie eine Super League, das wäre sowas wie die NBA, nur in groß, dann sagen die natürlich nicht, nee, mit NBA können wir gar nichts anfangen, mit so einem Konstrukt können wir gar nichts anfangen, sondern sagen die natürlich, was? Und da gibt es auch noch mehr Geld dafür. Ja, wieso denn nicht? Weil die ja die haben natürlich kein Traditionsempfinden. Ist ja ganz, ganz klar. Erklär mal einem Deutschen das amerikanische Basketball- oder Football-System mit Draft, mit irgendwelchen College-Verpflichtungen, mit Salary Cap. Da sagt der Deutsche, was? Das kann ich ja überhaupt nichts mit anfangen. Und wie sollen die denn mit Tradition was anfangen? Weil die es einfach nicht kennen. Das gibt es da drüben einfach nicht. Und dementsprechend ist das irgendwo nachvollziehbar, wie es gelaufen ist. Deswegen will ich die aber nicht in Schutz nehmen. Dass das Pfeifen sind, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Und dass, wenn ich mir wünschen könnte, dass die sich am schnellsten Weg verbröseln, hätte ich auch ganz gerne, weil es gibt wahrscheinlich keinen, der die irgendwie gut findet, weil die einfach im Endeffekt das Ganze als Investment sehen, und sagen, wir wollen so viel Profit rausnehmen, wie es nur irgendwie geht, weil dieser Verein müsste eigentlich, das ist ja auch das Witzige, wenn man sich mal ansieht, was Bayern München verdient, Umsätze und so weiter, Barcelona, Real Madrid, Manchester United ist da die Nummer eins und trotzdem sind sie, was Transferausgaben betrifft und überhaupt Ausgaben betrifft, nicht die Nummer eins. Warum? Warum wohl? Und das ist halt der große Punkt, wo wir eben sind. Diese Mannschaft müsste, oder dieser Club müsste viel größer sein, als er eigentlich ist, weil er hätte auch das Fundament dazu. Ist ja nicht so, dass der Verein runtergewirtschaftet worden ist, sondern der läuft ja wie die Hölle.
Richtig.
Problem ist halt nur, dass das Geld nicht da ankommt, wo es ankommen sollte. Und dass da natürlich dann Leute sagen, hey, und dann auch noch Super League, ja, geht gar nicht, kann ich absolut nachvollziehen. Aber trotzdem muss man halt auch sagen, die Art und Weise ist natürlich, geht nicht, und man darf nicht rausrechnen, dass die Glaciers natürlich, wie gesagt, natürlich, wenn das sind ja angenommen, das ist ja nicht Gary Neville zum Beispiel, ja, der natürlich verstanden hat, wie Manchester United tickt. Wenn der den Club führen würde, der würde wissen, ey, Super League können wir nicht machen. Das geht nicht. Können wir nicht bringen. Und wir können das nicht machen und wir können das nicht machen. Und das Geld können wir nicht selber einstecken, weil wir kriegen da Ärger mit den Leuten. Der hat natürlich eine Feinfühligkeit. Das haben die Glaciers nicht. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich das gutheiße. Ich habe es nur versucht, irgendwie einigermaßen zu erklären. Das sind trotzdem Ratten, die weg müssen. Eindeutig.
Ja, das ist der Punkt. Also es ist, um das auch nochmal mit den Transferausgaben einzuordnen, wenn man jetzt die Proteste bei Man United anschaut oder die Proteste bei Arsenal, den Fans geht es nicht mal, damit es auch mal alle hören, es geht denen nicht mal um den finanziellen Invest. Sicher, United könnte mehr investieren, Arsenal könnte auch deutlich mehr investieren, aber es geht diesen Fans nicht um den Invest. Es geht darum, dass es dein Club ist, dass der Club deine Interessen vertritt, dass der Club an seine Tradition verknüpft handelt, im Stile seiner Geschichte, seiner Klasse etc. Denn es sind alles Traditionsvereine, die so ein bisschen zu einer Franchise verkommen. Und es geht nicht darum, dass du jetzt hier Geld reinsteckst. Es geht darum, dass bei Man United zum Beispiel das Geld blind reingesteckt wird, auch bei Arsenal zuletzt. Also du hast bei Man United, da entscheidet jemand über Transfers, der eigentlich ein Banker ist. Also mit Ed Woodward, der jetzt natürlich durch die Super League raus ist. Aber da hat jemand über Transfers entschieden, der nicht wirklich die Kompetenz dazu hat. Und das gleiche ist auch bei Arsenal der Fall. Ja, sie hätten mehr investieren können in den letzten Jahren. Aber wenn man sich dann die Transferausgaben anguckt, das ist schon ordentlich. Also sie waren jetzt nicht unten im unteren Mittelfeld der Tabelle, was die Ausgaben angeht, sondern schon im oberen Drittel. Und es geht aber darum, wer die Entscheidungen trägt, wie er sie trägt und aus welchen Gründen er sie trägt und nicht durch irgendwelche Bekanntschaften, nicht, dass er irgendwie ja einfach nur von den Besitzern irgendwie installiert wird, so wie bei Woodward, weil er einfach ein Freund der Familie ist. Also das sind die Sachen, die die Fans stören. Sie wollen, dass es ihr Fußballverein ist, der sportlich handelt und ja, es geht nicht darum, dass jetzt diese beiden Vereine wollen, dass jetzt hier die Scheichs anrollen und hier Milliarden investieren, das ganz und gar nicht.
Ja, genau, weil also da ist ja Ursache und Wirkung, glaube ich, auch mal wieder verwechselt, weil ich meine, die haben ja nicht nur, sondern es lag ja schon so viel im Argen, dass eigentlich klar war, dass die das irgendwann mal versuchen würden, irgendwie auf die Straße zu gehen und mal, die wollen einfach die Typen loswerden, ja?
Genau.
Und das kann man ja vielleicht sogar irgendwo nachvollziehen, dass wenn man einfach sagt, hey, ich kann das verstehen.
Absolut.
Dass wenn man eben sagt, hey, ich liebe diesen Verein und ich stelle ihn mir so und so vor, und das ist halt eben genau der Punkt. Du musst halt immer wissen, dass du, was dir da gerade gehört. Und wenn du natürlich sagst, ich kaufe mir jetzt, dummes Beispiel, ja, ich kaufe mir jetzt BMW und ich sage, ich baue vorne die Nieren weg, sondern ich mache einfach, das Auto soll jetzt ausschauen wie ein Golf, dann sagen natürlich alle Traditionalisten, die diese Firma lieben oder die Fans von diesem Auto sind, sag mal, du hast sie nicht alle.
Ja.
Das ist ja die komplette DNA ist ja weg. Und das
genau.
ist ja genau, du musst ja wissen, was kaufst du dir? Also, das ist halt das große Problem, dass wenn da jemand einfach nicht mitdenkt und einfach nur sagt, ja, wir machen jetzt einfach eine Franchise draus, wie du das sagst. Und dann kommt natürlich ein Punkt, den ich schon glaube, die Leute haben einfach auch gesehen, dass jetzt. Also, die haben ja gesehen, was für eine. Ich glaube, das ist vielleicht sogar der erste Anfang ist. Weil wir
Ja,
haben
eben.
gesehen, was die Fans für eine Macht haben in puncto Super League.
Genau.
Die haben das Internet gestürmt, da ist keiner ist aufgestanden.
Genau.
Keiner ist aufgestanden, sondern weniger, ja. Sondern es hat gereicht, einfach dreimal die Taste zu hauen, pro Person einmal. Und dann insgesamt einfach so eine Aufruhr zu erzeugen, dass die Leute gesagt haben, oh, wir müssen innerhalb von 3 Tagen diese Super League abblasen, ein Produkt, das 9 Jahre vorbereitet worden ist.
Richtig. Und
dass da natürlich jemand kommt und sagt, warte mal kurz, wenn die Super League abblasen, was ist denn, wenn die vom Stadion auftauchen und gegen die Gladiators protestieren?
Ja.
Kann es nicht sein, dass dann der vielleicht auch sagt so und so, weil das geht ja auch wieder durch die Medien, sagt der eine oder andere, sagt auch so und so und der eine oder andere sagt auch so und so, versuchen können wir es ja mal. Und ich glaube, dass das jetzt eben ein Punkt ist, vielleicht ist das nicht das letzte Mal, dass wir sowas gesehen haben.
Absolut, ich glaube, das könnte jetzt eine Dynamik annehmen, die auch einfach positiv für den Fußball in England sein könnte. Es bleibt abzuwarten, ob die Glazers, ob die Krönkes sich davon beeindrucken lassen. Denn am Endeffekt werden sie einfach aufs Konto schauen und wenn die Fans gleich viel ausgeben, der Verein immer noch genug Geld rausspringen lässt, dann warum sollten sie dann aussteigen? Die sitzen drüben in den USA, denen ist egal, ob jetzt die Leute vom Stadion stehen, wenn das Geld stimmt. Aber trotzdem, es könnte den Druck geben und es könnte eine Dynamik annehmen. Und ich glaube, die Super League hat da wirklich die gegenteilige Wirkung erzeugt, dass Fans jetzt einfach endgültig genug haben von dem Ganzen. Und sie werden jetzt protestieren und das wird jetzt weitergehen. Und ich wollte nur noch auf einen Banner hinweisen bei Man United am Wochenende. Wie gesagt, die Art und Weise war unschön, aber ich fand es sehr romantisch schön irgendwie, dass das Spiel abgesagt wurde und dann ein Fan da stand mit einem Banner, auf dem stand, wir entscheiden, wann ihr spielt. Klar, mit der Gewalt etc. musste nicht sein, aber es war trotzdem ein sehr, sehr bedeutungsvolles Symbol irgendwie, denn es geht hier letztendlich um die Fans und die Fans machen den Sport zu diesem Besonderen, auch in England. Und man sollte mal darauf achten, was die Fans wollen, denn ansonsten könnte das Ganze irgendwann komplett nach hinten losgehen.
Ja, das ist absolut der Punkt. Das habe ich mit Uli letztens auch darüber diskutiert, als wir haben auch mal, wir fragen ja zum Beispiel immer wieder Leute an von dem Podcast oder auch so, ja, du versuchst mal ein Interview zu bekommen oder wie auch immer. Und ich sage das immer wieder, sobald die Leute eigentlich, also solange die Leute immer in Lohn und Brot sind, sagen die, ach nee, sorry, ich habe keine Zeit und das ist nicht so mein Ding und bla bla bla. Und dann ist sehr, sehr witzig, was dann passiert, wenn diese Trainer oder diese, in dem Moment war es ein Trainer, den wir angefragt haben, wenn diese Trainer dann irgendwann mal nicht mehr in Lohn und Brot sind, dann schreiben die dich an, kann ich bitte mal in eurem Podcast auftreten? Haben wir auch schon erlebt. Und das ist nämlich genau der das ist ja genau das Ding. Solange du in diesem System Fußball bist, denkst du, dir kann nichts passieren. Ja. Weil du hast Millionen auf dem Konto und jeder kennt dich auf der Straße. Super. Aber sobald du raus bist, merkst du, dass du ein Mensch bist und dass du sterblich bist. Und ich glaube, das müssen sich die Leute einfach mehrmal nachdenken, für wen die das machen.
Genau.
Weil ich sage das auch immer wieder, wenn ich mich auf ein Spiel vorbereite, dann bereite ich mich nicht darauf vor, was ich lustig finde, sondern ich denke mir, der Zuschauer hat ein Recht zu erfahren, das und das und das. Genau. Und das und das und das. Und deswegen lese ich das nochmal, weil der Zuschauer muss ja wissen, so und so und so. Und ich mache das nicht, um irgendwie... Jeder Job von uns ist irgendwo Dienstleistung. Auch die sind Dienstleister, ob sie das checken oder nicht. Genau. Das ist natürlich immer noch Sport, klar, aber es ist auch eine Dienstleistung gegenüber dem Fan. Und wenn du natürlich am Fan vorbeiregierst, machen wir es ganz plump. Wenn du aus Bayern München sagst, wir treten nächstes Jahr in Schwarz-Gelb auf, will ich sehen, was passiert. Ja. Dann ist dein Stadion nämlich leer. Es reicht nur eine Farbänderung und das Stadion ist leer. Ja. Und dementsprechend, du musst immer noch wissen, für wen du das Ganze machst. Und wenn du das nicht peilst, ich habe das letztens in einem Spiel gesagt, ich finde, das ist perfekt gesagt, Fußball ist für die Fans und nicht für die Bosse. Ja. Nicht für die Bosse.
Genau.
Die sind quasi natürlich Vermittler und die sind eingesetzt, um das Ganze zu verwalten und sind irgendwo eingesetzt, sind im Endeffekt auf eine andere, 5 andere Ebenen, klar, aber sie sind Volksvertreter um 5 Ecken. Mhm. Sie sollen das tun, was dieser Verein will. Und du kannst 10.000 Mal sagen, das bringt mehr Geld, wenn wir das so und so machen. Wenn die Fans das nicht tragen, hast du Pech gehabt. Ja. Ganz einfach, weil dann gibt es nämlich auch kein Geld mehr, weil dann schaut dein Verein keiner mehr an. Ja. So ist es.
Ja, absolut.
Und das ist etwas, von der Basis koppeln darfst du es niemals. Und ja, in England, und das ist das Witzige, das ist dann die Conclusio, dass in Deutschland sowas passiert, habe ich irgendwie gesehen, weil in Deutschland ist dieses Traditionsbewusstsein viel mehr da, aber in diesem ökonomisch veranlagten und diesem Superkapitalismus-Land England, dass da die Fans sagen, uns wird es zu viel, die ist ja eigentlich seit Jahren, für die ist es ja ganz normal, für dieses normal 5-Pay-TV-Anbieter zu haben, für dieses normal überall Trikots kaufen zu können und das ist ja eine ganz andere Maschinerie da drüben als bei uns. Jeder, der mal im Stadion war, weiß, da wird das Geld ganz anders aus der Tasche gezogen als in Deutschland. Mhm. Dass die aufstehen, das sagt wirklich viel, weil die sind natürlich, auf der einen Seite könnte man sagen, die sind leidgeplagter als wir, auf der anderen Seite kann man auch sagen, die sind so gewohnt, dass die vor lauter Bäumen den Wald gar nicht sehen und dass die dann sagen, uns jetzt reicht's jetzt mal, das finde ich wirklich bemerkenswert, das muss man wirklich sagen.
Absolut, absolut, ja, und es zeigt einfach, was für eine Macht die Fans da haben und wie gesagt, wenn das Ganze jetzt eine Dynamik annimmt, es ist auch irgendwo positiv, sage ich mal, für die Agenda, dass es bei einem FC Arsenal nicht so sonderlich gut läuft. Dass es bei United, klar, sind jetzt Zweiter, aber insgesamt die letzten Jahre waren frustrierend. Dieses Jahr war man auch nicht wirklich in der Nähe der Meisterschaft, wenn wir ehrlich sind. Das kommt natürlich der Agenda entgegen und ist vielleicht dann auch Glück im Unglück, dass die Vereine gerade nicht in ihrer besten Position sind und daher natürlich noch mehr aufgebrachte Fans auf ihren Seiten haben und dass das dann nicht mehr so ein bequemes Invest wird für die Besitzer.
Genau, aber nochmal abschließend, also wir sind, das natürlich, also die Form geht nicht,
Ja.
Gewalt geht nicht, und natürlich auch, wir wollen die Glazers auch nicht in Schutz nehmen. Ja, ich habe bloß erklärt, warum halt einfach das System ein anderes ist, wie das jetzt irgendjemand denkt, ich will die Glazers in Schutz nehmen. Das sind mit Sicherheit keine guten Besitzer. Aber man muss auch sagen, es gibt trotzdem, glaube ich, auch noch weit schlimmere. Also ich meine zum Beispiel so ein Mike Ashley oder sowas ist nochmal weit, weit wilder, weil der ja wirklich Geld rauszieht aus dem Club und wirklich einfach nur versucht, richtig über den Club Geld zu machen und den zu verscherbeln und einfach jetzt mittlerweile ja einfach nur links liegen lässt. Und das ist halt einfach noch viel schlimmer als das, was die Glazers machen, die ja zumindest nochmal ein finanzielles Interesse haben, insofern, dass der Club finanziell laufen soll. Und dann kann es dem Club sportlich auch nicht katastrophal gehen. Also das geht ja dann mit einher. Dass die natürlich jetzt andere, dass die natürlich jetzt nicht das sportliche Interesse an erster Stelle haben, ist ja dann schon ist schon die Bruchstelle, ja, aber trotzdem ist es halt so, dass es gibt schlimmere, trotzdem sind die natürlich in Noten, also Note 5 mal Minimum. Darüber, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. Genau. Aber dann sind wir eigentlich schon bei einem Thema, das du angesprochen hast, und da sind wir eigentlich schon wieder fast in derselben Ecke. Du hast nämlich, Stan Kroenke angesprochen, Besitzer von Arsenal, der ein Angebot bekommen hat, oder Angebot bekommen soll, demnächst von aktuellen Spotify-Besitzer, also diesem Streaming-Dienst. Keine Werbung für diesen Streaming-Dienst, denn ich habe einen anderen Anbieter abonniert. Deswegen liebe Grüße. Ich bin Tidal-Nutzer. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber jetzt können wir auch gerne mal fragen, was du nutzt. Sag bloß, du bist
Ich bin
Spotify-Nutzer.
Spotify-Nutzer und ich höre jetzt die ganze Zeit rauf und ab die ganzen Werbungen, damit Mr. Eck noch ein bisschen mehr Kohle für die Übernahme bekommt.
Okay, das heißt, man kann Arsenal dann ab nächster Saison vielleicht streamen.
Genau.
Nein, Schmarrn. Also das Thema ist, ich glaube, er hat sich auch tatkräftige Unterstützung geholt von ehemaligen Spielern. Ich
Genau.
glaube, Dennis Bergkamp soll auch im Boot sitzen.
Bobby und bla bla bla.
Und genau. Und da ist natürlich die große Frage: A, glaubst du, dass es passiert und wäre das gut für den Verein?
Ja, das ist immer so eine Frage. Also zur ersten Frage, ich glaube, es wird sehr, sehr schwer. Die Krönkes, da sind wir ja eben beim Thema bei den Glazers gewesen, für die ist es ein sicheres Invest. Der Club macht, bringt ihnen Geld. Und daran hat sich nicht viel geändert. Im Gegenteil, man erhofft sich jetzt nach der Coronavirus-Krise, dass das Ganze wieder einen schönen Boom bekommt. Man erhofft sich, dass es sportlich demnächst wieder besser läuft, etc. etc. Also das ist das eine. Aber auf der anderen Seite, klar, man schließt nur so lange einen Verkauf aus, bis man es nicht mehr tut. Das hört sich jetzt blöd an, aber wenn jetzt ein krasses Angebot auf den Tisch kommt, werden sich die Krönkes das vielleicht auch überlegen. Es gibt ein paar Medien, die berichten, sie schließen es kategorisch aus. Es gibt andere, die sagen, sie würden es eventuell für eine Summe im Bereich von 2 bis 3 Milliarden in Betracht ziehen. Bleibt abzuwarten. Also auch hier gilt momentan, hat das Ganze bei Arsenal eine krasse Dynamik angenommen, was die Fans angeht, was die Aufstände angeht. Also da weht schon ein heftiger Wind in Richtung USA. Und darüber hinaus ist es natürlich auch clever von Eck, dass er sich Thierry Henry, Dennis Bergkamp und Patrick Vieira, also absolute Vereinslegenden, ins Boot geholt hat. Und jetzt bleibt es natürlich abzuwarten, ob alles so wirklich ist, wie Eck das sagt. Er scheint das Richtige zu wollen. Er bezeichnet sich selbst als Fan. Der will, dass der Verein wieder in die richtige Richtung gelenkt wird, und möchte, was auch löblich ist, sich die Club-Expertise dieser ehemaligen Spieler mit einholen. Und ja, Thierry Henry hat am Montag bei Sky gesagt, dass man Daniel Ek glauben soll, dass er aufrichtig ist, was das Ganze angeht und dass man hier auf jeden Fall die Fans einbeziehen will. Man hat auch sogar schon den Arsenal Supporters Trust eingeschaltet. Die haben auch heute ein Statement abgegeben, dass die Gespräche mit Ek, Henry und Co. sehr positiv waren. Man möchte die Fans wieder mehr integrieren in die Vereinsabläufe. Und ja, das ist das, was alles abhanden gegangen ist in den letzten Jahren. Und weshalb der Verein nach dem Abgang von Wenger auch so krass in die Schieflage gekommen ist. Ob es passiert, wie gesagt, kann ich wirklich nicht sagen. Ich glaube, ja, man weiß es erst, wenn es soweit ist, und ob wirklich Taten folgen. Aber wenn man dann sieht, was Henri und Co. sagen, dann ist es schon die richtige Richtung. Also ich denke, es wäre gut für den Verein, wenn diejenigen das übernehmen. Aber wie gesagt, es hört sich immer toll an, wenn man Werbung für sich selbst macht, etc. Man sagt natürlich nur das Richtige, das ist auch wahr. Aber Henri, Bergkamp, Vieira, da weiß man, dass die den Verein wirklich im Herzen tragen, dass es ihnen wehtut, was mit dem Verein passiert. Das hat Henri schon vor einiger Zeit gesagt. Deswegen würde ich mal behaupten, dass es besser für den Verein wäre, ganz einfach, weil man dann wieder die Identität, die DNA, wie Henri das gesagt hat, wieder schaffen könnte. Und das ist ja eigentlich das, was die Fans wollen. Es geht nicht nur um Erfolg, es geht nicht um Transferaufgaben etc. Man möchte seinen Verein mit seinen Werten wieder haben. Hallo?
Ja, jetzt höre ich dich wieder.
Gut.
Du warst so kurz weg.
Okay. Ach so.
Ja, genau. Also du hast komplett recht. Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, dass Daniel Ek ist 38, muss man sich mal überlegen. Ist, glaube ich, ein Schwede, oder? Wenn mich alles täuscht. Genau. Der ist eben der Spotify-Besitzer. Dann vielleicht nur kurz zur Einordnung. Soll ein Vermögen von 4,2 Milliarden Euro haben. Das wäre in der Premier League-Rangliste irgendwo Rang 10. Die Krönkes, wenn man das mal so aufrechnet, hätten wahrscheinlich das Doppelte. Also das heißt die Frage, was wollen die? So eine Milliarde wird der Club mit Sicherheit kosten. Und dann ist eben auch die große Frage, ob die wirklich gezwungen sind, das anzunehmen. Weil wahrscheinlich, wie du eben sagst, werden die sagen, also A, wir sagen erstmal nein, weil dann geht der Preis hoch, wenn die das wirklich wollen. Und das ist ein Fan und der will das wirklich. Und dann sollen die uns bezahlen, weil wir sitzen hier, die müssen nicht verkaufen. Also das ist ja der Punkt. Und dann ist natürlich sehr interessant, wie es dann weitergeht. Ob die wirklich dann sagen, hey, wir bringen das Geld irgendwie dahin und versuchen das und meinen das wirklich ernst oder ob er wirklich dann bereit ist. Und das ist eben die große Frage, weil er hat keinen Grund. Und das ist ja das Ding. Er weiß ganz genau, das ist ja, die Entwicklung kann er ja in Amerika sehen. Wenn man sich mal überlegt, was die, bestes Beispiel waren, ich glaube, die LA Clippers, die haben ja mal irgendwie, glaube ich, hatten vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren noch die Hälfte des Wertes, als sie dann an Steve Ballmer verkauft worden sind, vor kurzem dann eben. Solche Teams kosten momentan so um die Milliarde aufwärts. Und die wissen ganz genau, da kommt immer mehr Geld rein in diesen Markt. Das heißt, der Wert dieses Clubs steigt auch. Nach Corona kann sich der vorstellen. Jetzt während Corona kann es sein, dass vielleicht auch dass man sich denkt, so ja, der Markt bricht ein bisschen ein. Der weiß ganz genau, er kann es aussitzen. Danach ist wieder alles wie normal und dementsprechend hat der überhaupt keinen Grund, irgendwie Geld abzugeben oder diesen Verein abzugeben, wenn er das nicht will. Und der ist auch nicht darauf angewiesen. Ich glaube, bei Ekwe ist es umgekehrt anders. Wenn der diesen Club besitzen würde, theoretisch, wenn du von den 4,2 Milliarden eine mal abziehst, puh, ja, das ist ein Viertel deines Vermögens. Einfach mal zu sagen, wenn dann der irgendwie mal Probleme bekommt, dann kannst du sagen, oh mein Gott. Also das heißt, ja, theoretisch klar, aber du wirst dir schon gut überlegen, was du für diesen Verein bezahlst und was soll ein Thierry Henry groß draufgeben. Der kann vielleicht, selbst wenn er sagt, ich lege 10 Millionen oben drauf, was er nie tun wird, ja, dann ist es Peanuts.
Klar.
Das ist nett gemeint. Und deswegen, ich bin gespannt, ob die Kranke sich das wirklich anhören, weil ich glaube, dass die einfach sagen, was? Nee. Das ist doch irgendwo da so, das ist ein Posten, von dem wir wissen, in Amerika werden die Franchises Jahr für Jahr mehr wert. Das wird beim Fußball, diese Entwicklung wird auch kommen. Die wissen ganz genau, Arsenal ist in 10 Jahren das Doppelte wert. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn es im Fußball so weitergeht. Wenn Corona dann auch mal vorbei ist, logischerweise, ja. Dann ist das doppelt so viel wert, weil es wird immer professioneller, immer mehr Sponsoren werden. In allen Bereichen, die wir sind, sehen wir eine Professionalisierung und eine Zentrierung. Das heißt, du immer mehr, die Walmarts dieser Welt und die Edekas dieser Welt werden immer größer. Tante Emma verschwindet immer mehr. Das heißt auch, dass wenn Fußball funktioniert, werden alle Sponsoren sagen, dann geh mal zum Fußball. Weil ich brauche jetzt nicht mehr zum Eishockey zu gehen, weil das wird immer weniger, Fußball wird immer größer, dann gehen wir doch da auch hin, wo die meisten Leute zuschauen. Und deswegen glaube ich, wird dieser, das kannst du in allem dann nehmen, ja, ob dann Stadien werden größer und so weiter. Ich glaube, dass es schon so sein wird. Auch sieht man, wie die Rechte explodieren und so, was das alles kostet und was eben Sponsorings kosten, dann eben Super League und so, ja, was Champions League, wie viel Geld da jetzt reinkommt und so. Das heißt, der weiß ganz genau, dieser Verein ist in 10 Jahren das Doppelte wert. Warum sollte der das jetzt verkaufen? Diese Entwicklung sieht man überall auf der Welt. Der weiß ganz genau, dass Arsenal. Und dementsprechend muss Daniel Ek schon wirklich etwas vorbringen. Und vielleicht da, ja, da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wenn dann irgendwann mal die Arsenal-Fans auf die Barrikaden gehen und irgendwie vorm Stadion stehen, wohl behütet bitte und gesittet bitte, dann kann es schon sein, dass der vielleicht irgendwann mal sagt, wisst ihr was, den Schmarrn tue ich mir nicht an, weil ja, das ist ein Investment, aber da hängen ein paar Leute dran. Ich habe keinen Bock, dass die jetzt ständig vor meiner Haustür stehen und da irgendwie meinen Namen durch den Dreck ziehen. Komm, dann verkaufen wir es, Gewinn machen wir sowieso damit, dann investieren wir es halt woanders. Mein Gott. Das kann theoretisch schon sein. Aber dass er jetzt, wenn es jetzt nur eine Aktie wäre, ja, wo keine Fans dranhängen würden und keine Emotionen dranhängen würden, glaube ich, würde das nicht verkaufen. Bin ich mir fast sicher.
Das glaube ich auch. Wie gesagt, also da muss schon noch einiges passieren. Da muss auch ein gutes Gebot auf den Tisch kommen. Also der Telegraph hat irgendwas erzählt von, dass man sich etwas im Bereich von über 2 Milliarden bis 3 Milliarden anhören würde und Daniel Ek das auch zusammenstellen könne. Er hat angekündigt, dass er die Gelder für ein gutes Gebot zusammengestellt hat. Also wie gesagt, man muss jetzt einfach abwarten. Das ist natürlich auch eine Pokerpartie zwischen beiden Seiten. Es wird sich in die Länge ziehen. Also es ist etwas, das wird nicht von heute auf morgen entschieden. Gegen Ende der Woche soll das erste Gebot eintrudeln und da werden wir sehen, ob die Krönkes sich das überhaupt ansehen beziehungsweise anhören und dann geht's weiter. Also es wird auf jeden Fall spannend. Tendenz ist für mich eher, dass es bei Krönke bleibt, aber ich würde nichts ausschließen, sagen wir mal so.
Ja. Glaube ich, kannst du auch wirklich nicht. Aber es wird wirklich sehr spannend, weil da sind wir eben auch wieder bei dem Punkt, die Krönke sind jetzt auch irgendwie sind schon Bremsklotz in diesem Verein, das muss man schon auch sagen. Aber die sind jetzt auch nicht katastrophal. Und ich habe zum Beispiel, wir haben ja mit Per Mertesacker auch mal gesprochen, der auch gesagt hat, dass jetzt, wo man eben merkt, dass sie jetzt wirklich auch die Kontrolle des Vereins haben, alleine quasi, dass sie schon auch mehr machen und dass sie jetzt auch wirklich versuchen, dort eben reinzukommen. Ich glaube, dann eben mit dem Abgang von Usmanov, hat man schon gemerkt, dass sie sich jetzt mehr committen in den Verein und auch irgendwie das Gefühl haben, mehr machen zu wollen und zu müssen. Und er sagt, dass eigentlich die schon coole Besitzer sind, so quasi. Dass sie sich halt nicht groß einmischen. Aber ich glaube, dass bei Arsenal auch wieder mitschwingt, dass der Punkt, dass der ein oder andere Fan, ich will jetzt keinen kritisieren, ja, aber dass der ein oder andere Fan halt die Zusammenhänge vielleicht einfach wirklich denkt, die Besitzer machen zu wenig, weil sonst wäre Arsenal ja noch immer Meister. Ja. Und das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gegriffen, weil man sieht ja in dieser Premier League, Arsenal hat ja schon investiert die letzten Jahre.
Das ist es, genau.
Aber halt auch und auch wieder weit mehr als zuvor, als es mit dem Stadion noch war. Und trotzdem ist es halt schwierig, in dieser Premier League, die ist so diffus, du kannst nicht einfach sagen, wir werden jetzt, ja, wenn man sich mal überlegt, einer der reichsten Besitzer oder die reichsten Besitzer sind von Aston Villa und die haben richtig investiert und dann sind sie irgendwo im Mittelfeld. Du kannst nicht einfach sagen, wir machen das jetzt. Und vor allem, selbst wenn du sagen würdest, wir kaufen jetzt Kylian Mbappé beispielsweise, ja, dann hast du A, einen Spieler, B, der würde wahrscheinlich nicht kommen, weil du nicht mal Europa League spielst. Also das heißt, so einfach ist es ja auch nicht. Ist ja nicht wie bei FIFA, dass du irgendwie, was weiß ich, bei Aston Villa anfängst, auf Geldtrick stellst und sagst, ich kaufe jetzt mal Kylian Mbappé und dann ist alles super. Ja. So ist es ja nicht. Und deswegen ist es schon ein diffuses Geschehen. Du kannst nicht einfach sagen, ein Spieler verändert alles. Du kannst nicht sagen, selbst wenn du eine Milliarde da reinsteckst in die Mannschaft, Chelsea hat auch Jahre gebraucht, um dann Meister zu werden. Das ist alles nicht so einfach. Und der Besitzer ist mit Sicherheit auch jetzt nicht einer, aber das ist wahrscheinlich Note 3 oder so, würde ich jetzt mal nehmen. Ich glaube, katastrophal ist das jetzt auch
nicht. Nee, genau. Also es ist nicht auf dem Niveau der Glazers. Es ist aber auch nicht optimal. Also wie gesagt, es übersteigt die Finanzfrage. Es geht eher darum, dass du den Verein hast so ein bisschen verkümmern lassen in den letzten Jahren, nachdem Wenger ging, weil du auch einfach die falschen Leute eingestellt hast. Du hattest nicht die richtigen Entscheidungsträger eingestellt. Du hattest dann letztendlich zwar Geld ausgegeben, aber der Kader war dann recht überbewertet, überteuert. Ich will jetzt nicht Namen unbedingt kritisieren, aber wir wissen alle, dass Nicolas Pepe keine 80 Millionen Euro wert ist.
Ich wusste, dass der Name kommt. Ich wusste es. Und ich hätte ihn auch genannt.
Genau, ja, er ist das beste Beispiel dafür. Er ist sogar ein guter Spieler, der sich momentan auch wirklich gut macht und da wahrscheinlich noch viel Freude bereiten wird. Aber die 80 Millionen wird er wahrscheinlich nie wert sein. Und das ist ein bestes Beispiel dafür, was falsch läuft im Verein. Du hast einen unbalancierten Kader, du hast einen limitierten Kader und hast aber trotzdem noch diese Historie und die Ambitionen von früher. Und wie gesagt, es hat nichts nur mit Geld zu tun, das hat damit zu tun, dass die Besitzer sich dementsprechend die Zeit nehmen, sich alles anzuhören, die Fans anzuhören und zu begreifen, was du tun musst, damit die Werte des Vereins aufrechterhalten werden, damit die richtigen Entscheidungen getroffen werden, damit die Strategie von früher wieder aufgegriffen wird. Und klar, es hat schon unter Wenger angefangen, dass es bergab ging, einfach weil vieles nicht mehr ganz zeitgemäß war. Aber auf der anderen Seite ist durch Wenger einfach dieser ganz, ganz große Brocken an Identität und Philosophie und Vision abhanden gegangen. Und dann hast du einen Salehi gehabt, der einfach nur seinen Lieblingsagenten hat, wenn es um die Transferfragen geht und sich von denen auch noch ein bisschen halt ausbeuten lassen. Das ist natürlich dann keine Transferstrategie. Und jetzt ist man vielleicht auf einem etwas besseren Weg mit Edu, Die letzten Transfers, letzten Sommer besser gesagt, waren dann schon ganz ordentlich, aber du hast halt irgendwo auch einen Scherbenhaufen. Und egal, wer da der Trainer ist, das wird jetzt erstmal etwas brauchen, diese Mannschaft den richtigen Weg zu führen. Und wenn du dann nicht die Besitzer hast, die wirklich verstehen, um was es geht im Verein und was die Strategie sein soll, die Philosophie sein soll, weil sie den Sport einfach nicht genug verstehen, dann wird das natürlich immer sehr schwer sein.
Ja, absolut. Aber jetzt, also ich bin gespannt, ob es so passiert. Ich glaube, dass so die ersten Stimmen, die ich gehört habe und die ersten Reaktionen, die ich gehört habe von den Krönkes, ist ja eher so quasi, wer seid denn ihr überhaupt? Also so wirkt es irgendwie. Weil dem gehört Walmart, dem gehören die Los Angeles Rams, die Colorado Rapids, Colorado Avalanche gehören dem. Also der hat sämtliche Immobilienfirmen. Ich glaube, dass der sich einfach denkt so, hä, du willst da irgendwie ein Auto aus meiner Garage? Ich habe aber 20. Was willst du denn überhaupt? Wer bist du denn überhaupt? Und der peilt, glaube ich, gar nicht, wie wichtig dem das ist. Ich glaube, dass das eher so ist, so quasi, hey, mit dir setze ich mich gar nicht hin. So wirkt es irgendwie. So quasi, hä, das ist, ich habe hier meine Strategie und das ist ein Ding, das ich da in der Garage habe. Ich habe das wohl zusammengestellt, diese Garage, und ich entscheide, ob ich das verkaufe und dann suche ich mir jemanden im Zweifel. Aber das entscheidest nicht du. So wirkt es irgendwie ein bisschen. Und deswegen, ich glaube, dass dem, das ist das Lustige, dass der ja wirklich, wirklich gar nicht peilt, mit wie viel, das sagen wir mal so, dass der gar nicht peilt, dass überhaupt jemand mit Emotionen an sowas rangehen kann. Weil für den ist es, wenn, für einen Fan, ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte 3 Milliarden am Konto, für mich wäre das natürlich was anderes, weil ich natürlich peile, und das ist ja für mich Fan, ja, und irgendwie was Besonderes und nicht irgendwie im Sinne von, ja, das ist einfach so ein Investitionsgut. Ich glaube, dass der, also da muss wirklich was kommen, was Zahlen übersteigt, um den Typen wirklich, oder sagen wir so, dass eine Zahl kommen, die seine Vorstellung übersteigt, so rum ist es richtig, damit der wirklich weich wird, weil alles andere, ich glaube, für das ist der eiskalt nicht zu haben.
Denke ich auch.
Weil das ist einfach ein Finanzier, in Anführungszeichen. Wie heißt so schön immer? F you pay
Ja,
me.
genau.
Der Rest ist dem egal.
Richtig.
Und deswegen, da bin ich wirklich gespannt, ob dieses es wirkt ja sehr, sehr, ist ja sehr medienträchtig aufgebaut alles, ja, dass die wirklich da, das trieft ja vor, wir lieben Arsenal und wir müssen und wir wollen und so. Und da muss man auch mal sagen, selbst wenn der Fan ist, ja, der ist A, nicht, das ist ein großer Fisch mit Sicherheit, alles klar, also das ist ein reicher Mann, aber er ist nicht der größte Fisch in der Liga, das ist mal Punkt 1. Da musst du mit diesen großen Fischen erstmal spielen, Punkt 2. Und das ist auch jemand, der, wenn man sich mal die Geschichte von Spotify anschaut, die ja auch, also die ja wirklich auch alles versuchen, um irgendwie an Geld zu kommen und da ja auch wirklich Probleme haben und auch wirklich kritisch von der Musikindustrie begutachtet werden und natürlich auch die Künstler im Endeffekt ausbeuten, weil das ist der Streamingdienst, der den Künstlern am wenigsten zahlt. Deswegen bin ich übrigens auch mitunter kein Nutzer dieses Streamingdienstes, weil man einfach davon überhaupt nichts hat als Künstler, sondern nur er daran verdient. Und dementsprechend ist es auch so, also der wird auch, der weiß, worauf ich hinaus will, ist, das ist auch jemand, der Zahlen im Blick hat. Und nur weil jetzt da jemand ist, der sich erstmal hinstellt und sagt, ich bin Arsenal-Fan und ich habe 3 Trikots, das kann der gern sagen. Aber der wird mit Sicherheit auch auf sein Konto schauen und dann nicht sagen, ach, jetzt holen wir mal Mbappé und jetzt holen wir mal den und jetzt versuchen wir mal das und das machen wir und da gehen wir 80 Millionen aus, sondern der wird A, erstmal merken, wie teuer es ist, einen Fußballverein zu haben, Punkt 1, B, wie teuer Transfers sind, C, wie teuer Gehälter sind und D, wie groß die Konkurrenz ist, ja, um einen Spieler. Und dementsprechend, ich glaube, dass der Arsenal-Fan sich da erstmal denkt, dann regnet's Manna. Ich glaube nicht, dass das so ist. Also bin ich mir ziemlich sicher. Also ja, es kann sein, dass es besser wird und da hat die wenigstens jemand Interesse und ich glaube, das wird dem einen oder anderen Arsenal-Fan schon reichen. Aber also dass danach dann Promised Land ausbricht, das glaube ich
Nein, da
nicht.
gebe ich dir recht. Also Wunderdinge dürfte man davon nicht erwarten. Ich glaube, es geht vor allem darum, dass du eben diese drei Invincibles mit Henri, Bergkamp und Vieira im Boot hast, die einfach auch sehr viel Strahlkraft haben und wo man auch irgendwie, man weiß nicht, ob es naiv ist, aber wo sehr viele Fans natürlich auch eine gewisse Hoffnung reinsetzen, dass die sich jetzt nicht für jeden hier stark machen würden, sozusagen. Ne? Dass derjenige dann schon eine klare Vision verfolgt, die auch dem Verein etwas bringt. Klar, dass Eck da auch persönliche Vorteile rausziehen will, ist selbstverständlich. Das geht jedem Besitzer so. Aber wenn du dann siehst, dass Henri hat bei Sky angesprochen, dass man so eine Art Golden Share einfügen will, das ist dann wieder eine sehr interessante Sache. Da geht es darum, dass man möchte, dass die Fans mehr Macht haben und bei Entscheidungen der Besitzer widersprechen und ein Veto einlegen kann. Also das sind alle schon so Schritte, die man da auch im Blick hat. Es geht gar nicht mal darum, dass du von heute auf morgen wieder unschlagbar Meister wirst, sondern es geht einfach darum, dass du so ein bisschen zu deinen Werten zurückfindest und dass die Vereine sich mit der Strategie und der Vision des Vereins wieder identifizieren können.
Ja, absolut. Also deswegen sehr interessant. Finde ich es aber, wie gesagt, also nicht, dass man dann danach jetzt glaubt, danach sind sie wieder
Nee,
invincible oder
genau.
so, sondern das wird auch dann trotzdem Zeit brauchen. Ja, dass jemand, der hat wenigstens, und ich glaube, das hilft ja schon mal, jemanden, der sich wirklich drum kümmert und der wirklich sagt, hey, wie sieht's denn aus? Und wir wollen und auch mit den Fans sie wieder ins Boot nimmt. Und das ist ja, glaube ich, dann auch die Erkenntnis, die wir aus dieser Super League-Geschichte dann
Genau.
ziehen können. Die Fans sind einfach wichtig. Ja, das trieft. Ich weiß, das trieft und das ist schon so schleimig, dass man ausrutscht. Aber es ist halt wirklich genau so. Ja, ohne die Fans geht's einfach nicht, weil du kannst 100 Mal Autos bauen, wenn sie keiner kauft, dann baust du nicht mehr lange Autos. Und das ist da halt genau dasselbe. Du kannst 10 super Mannschaften hinstellen. Wenn die keiner anschaut, dann ist es halt so, ja. Selbst zum Beispiel so Konstrukte wie RB Leipzig, die kann es auch nur noch geben, weil die Fans es halt irgendwann mal angenommen
Richtig.
haben in der Region. Wenn da keiner hinschauen würde, dann brauchst du nicht Bundesliga spielen, weil dann sagt da irgendwann der Investor auch, für was machen wir das überhaupt? Also das ist halt der Punkt. Und dementsprechend ist es halt etwas, das muss, gehört mit dazu. Und dementsprechend sind wir mal gespannt, wie es dann
Genau.
ausgeht. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Chris, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist jetzt eine Stunde, die wir gemacht haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du spontan eingesprungen bist. Ich glaube, es war eine volle Stunde. Ich glaube, viel Sekunden sind nicht frei, wo wir nicht reden. Aber es war auch sehr inhaltsvoll. Hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Das Thema mit Arsenal wollten wir letzte Woche eigentlich schon machen, haben es echt vergessen. Und deswegen haben wir es jetzt einmal nochmal eingebaut. Und du, der bei Arsenal, der wirklich komplett drinsteckt, mit wem sollten wir es mehr besprechen als mit dir? Deshalb vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat mir wieder mal sehr viel Freude gemacht. Und dann hoffentlich hören wir uns bald wieder. Und dann natürlich die letzte Frage, wie immer. Erstens, natürlich, zwei Fragen stelle ich dir. Erstens, du hast die letzten Worte, ja. Aber dann natürlich auch noch, was gibt es bei euch zu lesen diese Woche bei 90plus.de?
Ja, bei 90plus.de gibt es natürlich einiges auch um das Thema bei Manchester United, bei Arsenal. Wir haben ein bisschen aufs Wochenende der Premier League zurückgeschaut, sportlich, als auch eben was vor dem Stadion los war. Dann haben wir noch etwas zur Meisterschaft von Inter. Also wie immer versuchen wir alles, was die internationalen Top-Ligen hergeben, so ein bisschen aufzuarbeiten, ein bisschen zu bewerten. Und ja, schaut einfach mal rein. Wir würden uns freuen.
Genau, kann ich nur empfehlen. Und dann darfst du wirklich die letzten Worte sagen, weil sonst widersprechen wir selbst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, ich bin immer, immer sehr gerne dabei, auch wenn Uli Hebel dann mal nicht ran darf. Aber ja, ich hoffe, die Folge war gut und bis zum nächsten Mal.